BR Heimat lesen.
Die Tante Leni. Der Opa war auf die Dauer mit seinem Witiber-Dasein nicht mehr zufrieden. Zu den Leuten sagte er, ihr seht selber, ich brauch wieder eine. Ja, und dann kamen die Weiber an, Schene und Greislige. Ich hatte keine Ahnung, wo er die gefunden hatte, ohne Partnersuche in der Zeitung. Zum Glück gab's die Schmuser, das waren Mannsbilder, die überall herumratschten, Geschäfterl machten, Tauschwaren anboten und eben auch ohrschichtige Weiber vermittelten. Wahrscheinlich war's so. Eine nach der anderen tanzte an und tat meinem Opa so süß und schön, blieben eine Nacht bei ihm. Echte One-Night-Stands, auch wenn der Opa diese Bezeichnung sicher nicht kannte. Ohne Scham konnten die mir in die Augen schauen, mich das Übliche fragen. Wann kimmst du in die Schuhe? Freust dich schon? Bist schon ein Großdirndl? Nach einer Tasse Malzkaffee und einem Marmeladenbrot gingen sie, aber nicht ohne ein Stück von meiner Oma mitzunehmen. Entweder etwas aus dem Haushalt, einen Schal oder eine Jacke aus dem Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob sie die Sachen aus Habgier mitnahmen oder weil sie die Dinge wirklich brauchten oder einfach nur als Souvenir oder gar als Liebeslohn. Den großen, bunten, gehäkelten Schal meiner Oma hätte ich so gerne für mich gehabt und in Gedanken schon reserviert, aber der war weg. Der ist einer heiratswütigen Tussi in die Hände gefallen. Schade. Noch einmal gekommen ist keine dieser Damen mehr. Ich dachte mir halt, wenn der Opa mit so einem Weibsbild im Bett liegt, wird er wohl ein verletzender, gefühlsroher Rüpel sein. Und darum kommt keine ein zweites Mal. Wahrscheinlich hatte ich recht. Irgendwann kam der Lenz, der Schmuser, zu uns, weil ihm zu Ohren gekommen sei, wie er sich ausdrückte, dass der Opa sein Witiberleben satt hatte und eine brauchte. Er meinte, ich weiß, der eine, die ist zwar keine Schönheit nicht, aber ein Bravi. Ja, dachte mein Opa, in der Not frisst der Teufel Pflirn, also soll's halt kommen. Der Lenz hat auch noch gesagt, sie ist eine Schwester von seiner Frau, ganz ein anständiges Mädel. Jetzt nimmst du es halt zuerst einmal als Haushälterin, da kannst du es auch überlegen, ob's das heiraten möchtest. Ein Schnapsal gab's noch zum Geschäftsabschluss. Dann ist der Lenz gefahren mit seinem Radl, wo vorne ein großer eiserner Korb befestigt war, in dem sein Warensortiment für den Verkauf drinnen war. Schurbantl, Stiefewichs, Kernsorfer, Schmiersorfer, Zindheizeln, Kerzen, Taschenmesser, Läusekamm, Ansichtskarten und mehr solcher Sachen, die jeder und niemand brauchen konnte. Und dann kam der Lenz mit ihr, einem armen, bedauernswerten Geschöpf. Dem Opa ist gleich der Gnädel im Hals stecken geblieben, als er sie sah. So viel Hässlichkeit auf einem Menschen, die hätte für mindestens 4 gereicht. Mich hat sie ganz höflich mit den üblichen Floskeln begrüßt. Freist dich schon auf die Schuhe, bist schon groß für dein Alter und so weiter. Ich staunte über ihr Aussehen und musste sie Tante Leni nennen. Ein furchtbarer Gedanke, dass sie bei meinem Opa einziehen und meine Tante sein würde. Sie war klein, hatte einen Buckel, einen schiefen Mund, aus dem Flüssigkeit herausrann, die sie immer mit einem Taschentuch abtupfte. Ein Auge war heruntergezogen und am Rand rot. Krumme Beine hatte sie auch noch und war sehr dünn. Wirklich ein bedauerliches Geschöpf. Der Lenz wollte natürlich die Leni unter die Haube bringen, damit sie seiner Familie nicht mehr auf der Tasche lag. Denn er musste die Leni in seinem Haushalt mitziehen und auch für die anderen Geschwister war die Leni eine Belastung. Mich hätte die Hässlichkeit gar nicht so sehr gestört, aber der Geruch, den sie an sich hatte. Es war ein altbachener und gemufferter Gestank, wie der Opa öfter sagte. Nichts für meine Nase. Sie tat mir leid. Anfangs hat sie in der Kinderkammer im ersten Stock geschlafen und bemühte sich, Eindruck beim Opa zu schinden. Sie kochte den Malzkaffee, heizte schon am Morgen ein, hat Rohrnudel und Auszunge gebacken und fragte den Opa, »Xaverl, magst du am Sonntag ein Schweinsbrumm mit Kartoffelknädel, magst du einen Apfelstrudel oder eine Erdäpfelsuppe oder ein Kaiserschmarrn mit Hollerkompott? Rohrnudeln habe ich auch schon im Ofen und deine Stiefeln sind auch schon putzt. Was fragst du denn dauernd? Koch einfach, Hauptsache mein Essen ist fertig, bevor ich in Dienst gehen muss«, war Opas Antwort. Sie putzte seine Stiefel, flickte seine Socken, bürstete seinen langen schwarzen Eisenbahnermantel und achtete darauf, dass das Feuer nie ausging. Sie ist dann auch in Omas Bett umgezogen. Aber nichts half. Die arme, hässliche Frau konnte meinen Hogelburchern Opa nicht zufriedenstellen. Er wurde immer unzufriedener, aggressiver und gemeiner zu ihr. Der Lenz musste kommen und der Opa sagte ihm, ich komme nicht an den greislichen Anblick wohnen, nimm die bloß wieder mit. Aber es kam ganz anders. Eine von Lenis Schwestern, die Agnes, war eine recht hübsche. Sie hatte in jungen Jahren einen ältlichen Baron geheiratet, der nach der Hochzeit nicht mehr lang lebte, ihr aber eine teuer eingerichtete große Wohnung und eine angemessene Apanage hinterließ. Bares natürlich auch. Die lustige Witwe vergnügte sich ausgiebig und bevorzugt in den besseren Kreisen. Bald entschied sich die Baronin, so wurde sie überall genannt, für einen Lover, der ein paar Jährchen älter war und den Titel Architekt trug und schnell bei ihr in die schöne Wohnung im Nobelviertel Nymphenburg einzog und mit ihr, der Baronin, ihr Geld verlebte. Und wo der Teufel nicht mehr weiter weiß, da ruft er eine Frau, so sagt man. Der Lenz rief seine Schwägerin, die Baronin Agnes, mit ihrem Architekten zu Hilfe. Mit dem standesgemäß vom Baron ererbten Automobil kamen die Baronin und ihr Architekt beim Bahnwärterhäusl vorgefahren. Der Opa kannte dieses seltsame Pärchen schon. Er fand beide unsympathisch. Argwöhnisch hörte er ihnen zu. Sie kämen im Auftrag vom Lenz, so sagten sie, und auch im eigenen Interesse und meinten, mein Opa soll die Leni heiraten, und zwar jetzt gleich. Er aber sagte, nein, ich kann diesen greislichen Anblick nicht ertragen, nein und nochmal nein. Er wollte die Leni auf dem schnellsten Weg wieder loswerden. So ging das aber nicht. Der Architekt, den der Opa nur den quamperten Säckel genannt hat, oder auch Schmarotzer und Euder Nichtsnutz, hatte den festen Willen und Plan, die Leni mit dem Xaver zu verheiraten. Egal wie. Er sagte, du hast dem Mädchen Hoffnungen gemacht und Heiratsabsichten geäußert. Da wurde der Opa böse und ausfallend wütend und schrie, nimm's dich bloß wieder mit, die Schirfmaler, die Bugler, die Krummhaxer, die Rinnauger, die Tierlocher, die Matz. Vor Aufregung hatte er eine nasse Aussprache und sein oberes Gebiss fiel ab und zu runter. Gebetsmühlenartig rasselte er diese Gemeinheiten herunter. Den Architekten nannte mein Opa auch Schmarotzer und Nichtsnutz, aber dieser Architekt war plötzlich auch noch zu viel Ärgerem fähig. Jedenfalls war er mit der Baronin gekommen, um dem Opa Angst zu machen. Er zog plötzlich ein Messer, drängte den Opa auf seinen Divan und hielt ihm das Messer an den Hals. Die Lage wurde immer ernster für den Opa. Ich saß in einer Ecke, keiner beachtete mich und ich dachte mir, der Architekt wird den Opa schon nicht erstechen, der will doch die Leni nur verheiraten, damit er sie nicht mehr aufnehmen muss. Und wenn der den Opa umbringt, bleibt ihm die Leni ja trotzdem. Der Opa dachte in seiner Lage wieder einmal, in der Not frisst der Teufel Pflirn und wollte seinen mächtigen Peiniger loswerden, denn das Messer an der Gurgel empfand er als sehr beängstigend und ziemlich unangenehm. So versprach der Opa, die Leni zu heiraten, und das Messer wurde weggenommen. Mir war jetzt sehr viel wohler. Ich hatte trotz aller Überlegungen schon ein bisserl Angst um den Opa. Die Leni bemühte sich aufs Neue, dem Opa gefällig zu sein. Wenn er vom Dienst heimkam, brachte sie ihm die Hauspantoffeln vorgewärmt, legte die warmen Dachplatten in sein Bett, bemühte sich so, wie meine Oma zu kochen. Und zu mir war sie auch ganz lieb, das falsche Luder. Wenn der Opa auf seinem Divan liegend seine Schimpfereien auf Hitler anfing, rannte sie gleich los, um alle Fenster und Türen zu schließen. Wahrscheinlich hat er durch diese Tiraden seinen Frust und die Aggressionen abgebaut. In meinem Hirn sind seine Ausdrücke eingemeißelt. Kriegsverbrecher, Bandit, Leuteschinder, Mörder. Und dazu seine Gebärden, mit den Armen in der Luft fuchtelnd und immer das Aufspringen vom Divan, Zähnegeklapper und nasse Aussprache. Genau erinnere ich mich, als beide, die Tante Leni festlich angezogen, mit einem hohen schwarzen Topfhut auf dem Kopf und der Opa, auch in besserer Kleidung, vor dem Haus standen. Das war für mich komisch. Opa pumpte das Damenfahrrad meiner Oma auf. Die Leni stand mit ihrem Handtascherl da und wartete. Ich stand auch da und betrachtete die Katze, die eine kleine Maus quälte, welche sich hinter dem vom Opa gebundenen Reisigbesen versteckt hatte. Auf meine Frage, wo sie so festlich angezogen den hinradeln wollen und ob ich vielleicht mitkommen könnte, sagte die Leni, »Nein, kannst du nicht, wir fahren nämlich zum Standesamt. Wir heiraten.« Schockiert war ich nicht. Mir war das ziemlich wurscht. Ich bin mit der Leni schon zurechtgekommen. Sie hat nicht an mir herumerzogen oder herumgenörgelt und ließ mich gehen, wohin ich wollte. Ich war damals schon sehr selbstständig und liebte die Freiheit. Die Tante Leni hatte viele Nichten. Eine mochte sie besonders gerne, die Irmgard. Ein blondes, kleines, braungebranntes, einfältiges, etwas dickliches Mädel vom Land, so ungefähr in meinem Alter. Leni lud die Irmgard für mich als Spielgefährtin ein. Es war gut gemeint, aber ich habe die Irmgard nicht gebraucht. Ich führte mein eigenes, unkompliziertes, zufriedenes Leben ohne diesen Deutschen. Irmgard blieb bei der Tante Leni in der Küche, half ihr und war einfach glücklich über die Einladung ins Bahnwärterhäusel, weit weg von ihren Geschwistern und weit weg vom Land. Die zweite Lieblingsnichte der Leni war die Regina, eine schnappige, geldgierige, bunt angemalte, aufdringliche, laute Enddreißigerin mit Auto. Sie war gelernte Drogistin. Dem Opa wollte sie immer so süß schön tun. Onkel Xaverl, grüß dich! Und ist auf ihn losgerannt und wollte ihn auch umarmen, was der aber nicht mit sich machen ließ. Er meinte, wenn die wieder weg war, ah, so ein Spinner, die Urschel. Der Opa hat die Leni nicht mögen, auch nicht nach der Hochzeit, und er zürnte seinem Schicksal, das nun offenbar unausweichlich geworden war. Er war nur ungut zu ihr und hat sie beleidigt. Er fluchte seine Litanei herunter. »Du Matz, du Kreisliche, du Schiefmalerte, du Rinnaugerte, du Buglerte, du Grumhaxerte, du Dierlocherte. Keiner hat die Menge und ich hab die nehmen müssen. Und Stinger tust auch.« Es nutzte nichts. Er hatte sie nun einmal, die Gurgel, wie er sie sein ganzes Leben nannte. Die Beleidigungen wurden immer ärger. Mir hat die Leni oft leid getan, weil der Opa gar so geschert zu ihr war. Die Nichte Regina kam sehr oft zu Besuch. Meine Mutter sagte, die hat was gewittert, das geldgierige Frauenzimmer, das Geld, was die Oma zusammengespart hat. Regina fuhr manchmal die Leni spazieren oder sie besuchten eine Schwester von der Leni. Ich glaube, sie hatte drei in der Gegend von München. Dem Opa hat die Regina auch angeboten, geh weiter, Onkel Xaver, fahr halt einmal mit. Opa sagte, nix da, das kannst der Dinger, ich steig nicht in so ein modernes Vehikel ein. Die Meinung meiner Mutter und meiner Tante Betty war, dass die Regina auf das gesparte Geld und den Schmuck von der Oma aus war. Den wird er der Leni schon gesagt haben, war die Überzeugung der beiden. Als ich dann einmal im Haus meiner Eltern am Alsenweg war und der Opa im Dienst auf Stellwerk 2 in Riem, da räumten die Regina und die Leni das Bahnwärterhäusel aus. Sie nahmen alles mit, was da war. Es waren keine Betten, keine Bettwäsche, keine Tischdecken, kein gutes Geschirr und keine Lebensmittel mehr da. Alles von Omas Haushalt und sogar der Vorrat war weg. Nicht einmal das Salz im Salzhafer haben sie dagelassen. Der Opa war entsetzt und meine Mutter sagte, wo's nicht niert und nagelfest war, haben's mitgenommen, die gierige Saubande. Die Tante Leni konnte ich schon verstehen, dass sie ihm entfliehen wollte, aber alles mitnehmen. Sogar meine Lieblingsdecke und das Lieblingskissen hat das falsche Ruchadelurda mitgenommen. Mit Reginas Hilfe reichte die Tante Leni die Scheidung ein. Zuerst gab's immer Sühneversuche, die scheiterten aber meistens. Sie sagte, die Beleidigungen wären nicht zu ertragen. Er sprach immer von böswilligem Verlassen. Und so kam es trotz aller Versuche nie zu einer Scheidung. Der Opa wollte dann nicht mehr im Bahnwärterhäusel bleiben. Ich glaube, er hat sich geschämt vor den Leuten und ist zu uns in den Alsenweg in den ersten Stock eingezogen. Mitgebracht hat er die wenigen noch verbliebenen Sachen und seinen Hund, der wie alle seine Vorgänger auf den Namen Rolli hörte. Mir war's recht und ich zog auch zu ihm in den ersten Stock. Dort habe ich neben ihm im Ehebett geschlafen und wir vertrugen uns gut. Ausgemacht war eigentlich, dass er erst einzieht, wenn er in Pension geht. Aber wieder einmal war es in unserem Leben anders gekommen als gedacht. Das war leider das Ende vom Bahnwärterhäusel. Ich war sehr traurig und habe oft darüber nachgedacht, wie schön es dort immer war. Ich nahm für mich ganz allein Abschied von den lieben Sachen. Dem großen, immer warmen Herd, dem Pumpbrunnen, der Müllgrube, dem Gorssteu und dem Blick aus dem Fenster zum Gemüsegarten. Ich half dann mit beim Umzug der restlichen Sachen. Die Möbel hat dieses Pack dagelassen und auch alles andere, was ihnen nicht gefallen hat, war dageblieben. Das wurde auf einen Heuwagen aufgeladen und mit dem Traktor in unser Haus zum Alsenweg gebracht. Nun wohnten wir alle im Haus am Alsenweg. Meine Eltern, der Opa mit seinem Hund und ich. Die ganze Familie war vereint. Kriegszeiten. Der Krieg begann am 1. September 1939 und vieles hat sich für uns verändert. Mein Vater, der Sepperl, war zwischenzeitlich als Maschineneinsteller in der Landshuter Keks- und Nahrungsmittelfabrik AG verpflichtet, welche Kekse und Schokolade unter dem Namen Zugspitz herstellte. Die Fabrik wurde allerdings bald in einen Rüstungsbetrieb umfunktioniert, in dem straffällig gewordene Frauen zu arbeiten hatten. Alle zwei Wochen kam der Vater zu uns heim. Meine Tante Betty, die Schwester meiner Mutter, war leider verunglückt. Wie jeden Tag fuhr sie mit dem Fahrrad zur Arbeit und kam auf der regennassen Straße mit dem Vorderrad in die Trambahnschienen. Sie stürzte, die herannahende Trambahn konnte nicht mehr bremsen und Tante Betty starb noch auf der Straße. Meine Mutter ging in ihr neues Geschäft, jetzt nämlich zur Firma Hertle, ein edles Haushaltswarengeschäft in der heutigen Fußgängerzone. Nach Heidhausen in ihre alte Firma Mössbauer wollte sie nach den vielen Jahren nicht mehr. Und mein Opa musste noch immer zum Dienst nach Riem, Stellwerk 1 oder 2 der Reichsbahn gehen. Ich lebte mit ihm im ersten Stock in unserem Haus am Alsenweg, separat von meinen Eltern im Parterre, und kochte für Opa und mich Nudeln, Kartoffeln oder Grießmus. Er hatte von allen die meiste Zeit für mich, weil er Nachtdienst machen konnte. Nur am Sonntag kochte meine Mutter einen Schweinsbraten und bestellte ihm beim Metzger bitte besonders fett. Dazu wurden Kartoffelknödel gekocht. Da mussten wir zusammenhelfen. Schälen, reiben, durchdrücken, formen und vorsichtig ins kochende Wasser einlegen. Die Mutter kochte gleich 25 Knödel, weil der Opa ein richtiger Fresser war. Lang und dünn, wie er war, verdrückte er doch am Sonntag locker seine 7 bis 8 Knödel. Auf einmal gab's dann auch Lebensmittelmarken. Nur wer Marken hatte, konnte sich im Lebensmittelladen etwas kaufen. Von der Lebensmittelkarte wurden mit einer großen Schere die Marken ausgeschnitten. So zum Beispiel 25 Gramm Butter, 100 Gramm Kunsthonig, 1/4 Pfund Zucker, 1/2 Pfund Mehl, 2 Eier, eine Kernseife und so weiter. Mehr konnte man nicht kaufen, jedenfalls nicht regulär. In unserem Garten baute Opa Tabakpflanzen an. Diese wurden über 2 Meter hoch. Nach der Ernte fädelte er die Blätter auf einen Draht und hängte sie im Speicher zum Trocknen auf. Die dicken Stängel hackte er mit Beil und Messer klein und bewahrte das Gehackte in Eimern oder Büchsen auf. Die Blätter verkaufte er, aber das Kleingemetzelte rauchte er selbst in der Pfeife. Er hatte 4 oder 5 lange Pfeifen mit Keramikkopf, die sorgfältig an der Küchenwand aufgehängt waren. Gott sei Dank hatte Leni bei ihrem Auszug diese nicht mitgenommen. Einmal, als ich allein zu Hause war, suchte ich mir meine Lieblingspfeife aus. Es war eine lange Pfeife mit zerbissenem Mundstück und der Porzellankopf war mit dem schönsten Bild bemalt. Genau wie ich es bei Opa gesehen hatte, würgte ich das kleingemetzelte Stängelwerk in den Pfeifenkopf. Ich plagte mich mit den Zündhölzern ab, um ein Feuer zu bekommen, und zog an der Pfeife, bis mir schwindlig wurde, aber schließlich hatte ich es geschafft. Der Rauch kam durch den Holm nach oben in meinen Mund und die Pfeife qualmte. Ich konnte echt rauchen, fühlte mich so erwachsen wie noch nie zuvor und die Raucherei schmeckte mir sogar, auch wenn mein Hals kratzte und ich mich ein wenig schwindlig fühlte. Ein seltsamer Gestank umgab mich. Einmal fiel mir die Pfeife aus dem Mund, genau in die Abspülschüssel. Das war ein Elend. Zuerst zischte es und bläulicher, stinkender Dampf stieg auf. Der Pfeifenkopf samt Inhalt wurde zu einem schwarzen, stinkenden Klumpen. Mir wurde heiß und kalt. Wenn jetzt meine Eltern oder der Opa kämen, das gäbe Ärger. Mit einer Stricknadel kratzte ich im Pfeifenkopf herum und versuchte, mit dem Spüllumpen und meinem Daumen das Innenleben des Pfeifenkopfes zu säubern. So einigermaßen gelang es mir auch. Ich hängte das Lieblingsstück zurück an die Wand, als sei nichts geschehen. Die nächste Zeit, wenn der Opa diese Pfeife nehmen wollte, empfahl ich ihm immer eine von seinen anderen. Es war nicht schwer, ihn zu überreden, weil ich ihm die gleiche jedes Mal brachte und er gar nicht mehr von seinem Schaukelstuhl aufstehen musste. Beim Rauchen hat mich zum Glück niemand erwischt. Als der Opa mal wieder die verunstaltete Pfeife wollte, dachte ich mir, jetzt müsste die schon wieder einsatzfähig sein und brachte sie ihm. Aber der Opa sagte, geh, Dirndl, gib mir eine andere, die Pfeifen, die zirkt nicht recht. Er hat nicht weiter nachgeforscht und ich war recht froh darüber. Das Leben tröpfelte ohne Aufregung weiter vor sich hin. Es begann dann auch die Kinderlandverschickung. Dies war ein Programm, mit dem Kinder für einige Wochen aus der Stadt aufs Land zu Bauersfamilien geschickt wurden, damit sie sich dort erholen und durch das bessere Lebensmittelangebot auf dem Land wieder stärken konnten. Später geschah dies dann, um sie vor den Luftangriffen auf die Städte zu schützen. Ein Bruder meiner Großmutter, die aus Dünzing stammte, hatte dort den elterlichen Bauernhof übernommen. Und genau dahin, zum Onkel Engelbert nach Dünzing, kam ich zur Kinderlandverschickung. Das Amberger Anwesen war ein großer, weit über die Grenzen der Umgebung bekannter historischer Bauernhof, dessen Entstehung auf die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zurückgeht. Onkel Engelbert war ein immer freundlicher und kinderlieber Mann. Wenn er mit den beiden kräftigen Rössern eingespannt zum Einkaufen nach Vohburg fuhr, war mein Platz neben ihm auf dem Kutschbock. Ganz wohl war mir allerdings nie dabei. Seit meinem Erlebnis mit dem Traber auf der Dagelfinger Rennbahn habe ich die Pferde gescheut. Die reguläre Brücke über die Donau war durch die Luftangriffe zerstört. Wir mussten die alte, steile Holzbrücke nehmen, auf der unser Gefährt rumpelte und krachte. Eines der Pferde der Hansi drehte sich immer zu mir um, legte die Ohren an und schaute mich drohend an. Ich kämpfte mit der Angst. Trotzdem genoss ich die Fahrten neben dem Onkel Engelbert auf dem Kutschbock und überhaupt die ganze Zeit auf dem Amberger Hof sehr. Im Herbst dann musste ich leider wieder zurück, nach München. Die Schule begann. Es war Anfang September 1943. Mein erster Schultag stand vor der Tür. Es gab keine Schultüte. Dieser Brauch kam erst langsam von Norddeutschland nach Bayern. Mein Rock war ziemlich kurz, die Schuhe zu klein. Es gab nur noch Kleider und Schuhe auf Bezugsschein. Aber ich bin halt schnell gewachsen, wie meine Mutter immer feststellte, wenn die Bezugsscheine nicht mit meinem Wachstum übereinstimmten. Glücklicherweise hatten wir eine Schneiderin, die aus alten Mänteln, Decken oder Vorhängen wieder ein ansehnliches Gewand zauberte. Für die Schuhe gab es in der Blumenstraße in der Isarvorstadt eine Tauschzentrale. Man brachte die zu klein gewordenen, sauber geputzten Schuhe dorthin und gegen eine kleine Gebühr konnte man sich größere eintauschen. Einen Schulranzen bekam ich auch. Kriegsware, sagten die Leute, weil das Zeug so papierern war und sich nach ein paar Wochen die Ecken aufrollten und der Lack abbröselte. Gegen meine Schiefertafel und die hölzerne Griffelschachtel mit Schubdeckel war aber nichts einzuwenden. Zur Schule mussten wir meist zu Fuß gehen. Wir hatten zwar seit 1936 die Buslinie B in der Siedlung, aber dieser Unternehmer hatte nur einen einzigen Bus, einen Holzgaser, und der Herr Bär lag mehr unter seinem Bus, als er hinterm Steuer saß, weil dauernd irgendetwas kaputt war. Er fuhr nur dann, wenn sein Bus ansprang. Einen Fahrplan gab's nicht. Manchmal fuhr er nur einmal am Morgen und einmal am Nachmittag. Manchmal auch gar nicht. Manche der Siedler wagten, zum Busunternehmer zu gehen, der verschmiert an seinem Bus herumhantierte und fragten ihn, »Herr Bär, fahren Sie heute noch?« Die Röte stieg dem kleinen Herrn Bär ins Gesicht und zornig schrie er die Leute an, »Haut's bloß ab, das seht's doch, dass ich am Reparieren bin!« Die Berufstätigen, wie auch meine Mutter, hatten es schwer, mit diesem nie funktionierenden Bus in die Stadt zu kommen. Verschiedene Gruppen gingen zusammen zu Fuß nach Dagelfing, weil von dort der Zug meist fahrplanmäßig zum Ostbahnhof fuhr. Wir Kinder hatten beim Heimweg von der Schule viel Spaß und manchmal kam der Josef mit dem Dreiradler und den Fassel mit dem Schweinefutter auf der Ladefläche des Weges. Er hielt an und nahm uns zwischen den hin und her schaukelnden Fasseln mit nach Hause. Dann lachte er und sagte, »Schlecht gefahren ist besser als gut gegangen.« Ich hatte das Privileg und durfte, wenn nicht sein Hund auf dem Beifahrersitz dabei war, vorne beim Josef sitzen. Nach ein paar Monaten war unsere Schulzeit, die erste Klasse, beendet, weil unsere Schule in ein Lazarett umfunktioniert wurde. Und die Schule, die früher Tannenbergschule hieß, wurde umbenannt in Ostpreußenschule, was eigentlich keines von uns Kindern verstand. Die Fliegerangriffe wurden immer häufiger. Zuerst heulten die Sirenen normal, dann akut, und dann pressierte es, in den Luftschutzkeller zu kommen. Wir liefen meist zu unserem Nachbarn gegenüber, weil es gemütlicher war, in Gemeinschaft im Keller zu sitzen und auf das Ende des Alarms zu warten. Man war nicht so allein und dort war auch noch ein Baby, das in einem ausgepolsterten Waschkorb schlief, wenigstens, meistens. Wenn die Luftangriffe vorbei waren, gaben die Sirenen das Signal Entwarnung und wir gingen nach Hause in unser Bett. Manchmal kamen zwei Angriffe hintereinander. Kaum waren wir in den Betten, mussten wir uns wieder anziehen, weil die Sirenen von neuem heulten. Also rannten wir wieder los und wieder in den Keller des Nachbarn. Die gut behütete, schon Ende der 30er, aber lebenshungrige Tochter dieser Familie verliebte sich in einen bulgarischen Arzt, der in unsere Siedlung gekommen war, um seine Tante zu besuchen. Es hat derart gefunkt bei den beiden, dass daraus der Sohn Edi entstand. Der Papa musste zurück nach Bulgarien und die Mama musste wieder arbeiten. Keiner kannte damals die Bezeichnung alleinerziehend, aber jeder wusste, was es bedeutete. Niemand hat sich damals um ledige Kinder oder deren Mütter geschert. Der Bub wurde von seinen Großeltern und mir aufgezogen. Ich war 5 Jahre älter, er liebte mich und ich kümmerte mich um ihn wie um einen Bruder. Manchmal habe ich bei meinen Eltern um mein Geschwisterl nachgefragt, aber das gab fast einen hysterischen Anfall von den beiden. Dies Kunst der Dinger, nur mal in 9 Monat kotzen, na, und dies Geschrei in der Nacht und in der heiligen Zeit und wie kreislig die Mutti wird, dies Kunst dir aus dem Kopf schlung. Für mich eine klare Ansage, also hatte ich den Edi. Bei uns auf dem Feld zwischen unserer Siedlung und Dagelfing wurde eine Flakstellung gebaut, mit Kanonen und Bunker, und am Ende unserer Siedlung wurden Baracken als Unterkunft für die Soldaten aufgestellt. Als Soldaten wurden Buben zwischen 15 und 17 Jahren aus Ismaning, Erding und Unterföhring eingezogen. Diese mussten hier ihren Dienst tun. Eine Freundin und ich gingen manchmal am Abend zu den Soldaten. Sie öffneten die Fenster, wir hörten ihre Soldatenmusik und sie schenkten uns 1 oder 2 Bonbons. Wir kamen uns so toll vor, weil die Soldaten, denen die Hosen und Jacken zu lang und die Mützen zu groß waren, mit uns sprachen und Spaß machten und bei den Liedern mitsangen und pfiffen. Langweilig war es denen am Abend, sonst hätten die sich nicht mit 2 8-Jährigen abgegeben. Mein Vater war nun nicht mehr in Landshut. Er bekam seinen Stellungsbefehl und musste sich in Olmütz in der Tschechoslowakei melden. Sein neuer Titel war Kanonier. Er war über 180 Zentimeter groß, blond, hatte Blutgruppe 0 und diese 0 wurde ihm unter seine Achsel tätowiert. Und somit war er SS-Soldat. Er war in der Wehrmachtsküche und schälte die Kartoffeln, spülte Geschirr, half dem Koch, aber trotzdem war er damit SS-Soldat geworden, was er später bedauern sollte. Bei uns wurden die Luftangriffe immer häufiger, jetzt kamen sie sogar am Tag. Ich bat meine Mutter unter hysterischem Schluchzen, sie möge doch zu Hause bleiben und nicht mehr zu ihrer Arbeit in die Stadt gehen. Aber sie war so pflichtbewusst und lief oft sogar noch zu Fuß in die Arbeit zu ihrer Firma in die Neuhauser Straße. Einfache Strecke waren das 1,5 Stunden. Eigentlich konnten ja sowieso nur noch Wirte oder Leute mit Beziehungen einkaufen. Aber ich hatte mit meiner Angst um sie keine Chance bei ihr und ich wünschte mir von Herzen, dass endlich Bomben dieses blöde Geschäft kaputt machten und sie dann nicht mehr dorthin gehen müsste. Bald war mein Wunsch erfüllt. Der Laden war ausgebombt, lag in Schutt und Asche und meine Mutter blieb zu Hause. Danke, lieber Gott. Auch der Flughafen Riem wurde oft bombardiert. Wir hatten Angst um den Opa, wenn er im Dienst war, denn das Stellwerk der Eisenbahn, das er zu betreuen hatte, war ganz nahe am Flughafen. Aber es ist ihm nichts passiert. In Dagelfing, Riem oder Trudering sind ab und zu vereinzelte Bomben gefallen. Irrläufer nannten die Leute diese. Ich als Kind kannte bereits, welche Bomben wo gefallen und welchen Schaden sie angerichtet hatten. Konnte auch unterscheiden zwischen Sprengbomben oder Brandbomben. Mit dem Opa seinem Radl, auf der Rahmenstange war ein kleiner Sattel für mich aufgeschraubt, fuhren wir nach den Fliegerangriffen die Gegend ab, um zu sehen, was alles kaputt gegangen war und wen's erwischt hat. Wir sind zum Riemer Friedhof gefahren, denn der Totengräber war ein Kartenspielerspezel vom Opa und wir durften hinter den Vorhang beim Leichenschauhaus schauen. Manche haben wir gekannt, auch die Frau Rennbahnverwalter und die Verwalterstochter lagen da. Die Leute sagten, weil die zwei ganz normal aussahen, so wie immer, denen hat's die Lungen zerrissen. Auf den Feldern rund um den Flughafen haben wir auch herumgestöbert, haben ab und zu einen Toten gefunden. Ich habe am Ring seines Fingers gedreht. Wenn's darunter weiß war, meinte ich zum Opa, tot, gell? Ja, den hat's erwischt. Jetzt geh weiter, Dirndl. Es war die Zeit der Angst, Resignation und Lieblosigkeit. Wir fuhren auch ab und zu an den Schienen entlang, auf einem Trampelpfad zu einem Eisenbahnerspätzl vom Opa, der Lässle hieß, und wie wir früher in einem kleinen Bahnwärterhäusel mitten auf der Strecke zwischen Riem und Feldkirchen, direkt in der Prärie, mit seiner Frau, Tochter, Schwiegersohn und einem Enkelbuben wohnte. Er hatte die Schranken zu schließen, wann immer ein Zug angesagt war. Mit der Hand musste er oder der kleine Lässle, also der Enkel, dazu eine Kurbel drehen und damit die Schranke herunterlassen. Die Schranke hatte am hinteren Ende als Gegengewicht einen mächtigen Betonklotz, der, wenn die Schranke oben war, in einem viereckigen Schacht im Boden versank. Ein Zug war angesagt, der Lässle musste die Schranke runterlassen, der schwere Betonklotz hob sich aus dem Boden und gab den Schacht frei. Ich fand, dass dieser Schacht ein gutes Versteck wäre, hockte mich hinein und dachte, da findet mich keiner, wenn die mich suchen. Als der Zug vorbeigefahren war und der Lässle die Schranke wieder hochdrehte, sah ich diesen gewaltigen Betonklotz auf mich zukommen. Im letzten Moment sprang ich aus meinem Versteck. Der Klotz hätte mich sonst derbatzt. Der Opa und der Lässle ratschten und haben nichts von der Gefahr bemerkt, in der ich mich befunden hatte. Ich war froh, ich wurde nicht ausgeschimpft. Lange aber hatte ich Albträume von dieser Beinah-Katastrophe.